Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Lesung haben wir einen Text aus Johannes 21, 1 bis 14. Johannes 21, 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir erheben uns zum Gebet. Danke, Herr, für deine Freundlichkeit, mit der du uns jeden Tag entgegenkommst, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass du uns bis heute am Glauben und im Glauben, in der Wahrheit, in der Liebe zu dir erhalten hast. Danke, dass du uns auch ans Ziel bringst, weil du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist, weil du Gott bist, der sich das, was er sich vorgenommen hat, auch schafft. Danke, dass wir eine wunderbare Zukunft bei dir haben. Und danke, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen und bitten dich: Wirke an uns. Wirke, dass es Frucht zur Ehre des Vaters bringt. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ist das ein bisschen zu laut hier am Mikrofon? So wirkt es jedenfalls auf mich. Nicht, dass wir nachher alle taub sind. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf eine Reise. Wir haben ja als Familie schon eine kleine Reise vom Bodensee hierher nach Riedlingen hinter uns, durch den herrlichen Morgennebel. Ich möchte euch mitnehmen auf eine weite Reise. Wir reisen in den Osten, wir reisen nach Israel. Und wir reisen so ein bisschen in der Zeit zurück, ein paar Stunden früher am Morgen, vielleicht um 4 Uhr. Und wir reisen einige Jahrhunderte zurück in das Jahr vor 2000 Jahren, in das Jahr 30 vielleicht. Und wir treffen uns an einem Morgen am See Genezareth. Es ist kalt, Nebel liegt über dem Wasser, wir haben es gerade erlebt am Bodensee. Und da draußen auf dem See, da erahnen wir, da ist ein Boot, einige Leute, sie fischen. Wir haben die Lesung noch im Ohr. 7 Männer haben sich aufgemacht zu fischen: Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus, Johannes und 2 weitere. Warum sind diese Männer fischen gegangen? Ich glaube, sie sind fischen gegangen, weil Petrus, der einmal ganz klar die Berufung Jesu gehört hatte, du sollst Menschenfischer sein. Dieser Petrus hatte versagt. Dieser Petrus hatte es versemmelt. Und jetzt, nach all den Ereignissen, die 3 Jahre, die er mit Jesus unterwegs war, nach den Ereignissen von Karfreitag und Ostern, nachdem er Jesus sogar noch verleugnet hatte, dieser Petrus, der hat resigniert. Und er hat zu seinen Freunden gesagt: Leute, hat doch alles keinen Zweck. Und das ist eine Situation, die viele von uns vielleicht auch schon erlebt haben. Wo unser Glaubenszuversicht zusammensackt, wo wir denken, hat sich das überhaupt gelohnt, wo die Zweifel kommen, wo die Dunkelheit der Depression lauert. Und dann denken wir, es hat doch alles keinen Zweck. So kann es uns gehen in der Gemeindearbeit. Wir haben so viel versucht, so viel probiert und dann kommen diese dunklen Anfragen. Lohnt sich das denn überhaupt? Und in so einer Situation hat Petrus zu seinen Freunden gesagt: Komm, wir sind doch gar keine Menschenfischer. Lass uns zurückgehen. Wir wollen Fische fangen. Wir sind doch Fischer. Und dann ist das so erschütternd, dass wir lesen und in dieser Nacht fingen sie nichts. Und dann sind uns alle Böden unter den Füßen weggeschlagen, die Berufung versemmelt, im eigenen Leben kommen wir nicht zurecht. Und dann können wir uns fragen, was bringt uns eigentlich die Bibel? Was bringt es uns eigentlich, dass wir so treu zum Gottesdienst gehen? Was bringt uns denn eigentlich dieser Jesus? Was ist denn überhaupt durch den Glauben anders geworden? Und ich liebe diese Geschichte, diesen Bericht, weil dieser Bericht uns vor Augen stellt, was durch unseren Glauben anders geworden ist. Als es aber schon Morgen war, war Jesus am Ufer. Ihr Lieben, das ist das Evangelium für dich und für mich heute Morgen. Am Ufer deines und meines Lebens, da wartet Jesus auf solche Leute wie dich und mich. Leute, die es wieder mal nicht geschafft haben. Leute, die hinter ihren eigenen Vorsätzen, wir kommen ja gerade von Neujahr her, da haben wir ja die Listen wieder gemacht, was wir uns für 2026 vornehmen, abnehmen, mehr Sport machen oder was es auch ist, Bibel lesen. Und dann haben wir es wieder nicht geschafft. Und dann wartet Jesus auf solche Leute wie dich und mich am Ufer. Das Thema heute Morgen in unserem Gottesdienst ist: Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, der da am Ufer auf seine Versagerjünger wartet? Wer ist dieser Jesus, der noch Frühstück für seine Versagerfreunde vorbereitet? Wer ist dieser Jesus, der dieses Treffen um früh 4 oder 5 Uhr morgens vorbereitet hat? Und dieser Jesus, der hat ja heute in diesem Gottesdienst auch das Treffen mit dir und mir, mit euch im Internetstream vorbereitet. Diesem Jesus, dem dürfen wir jetzt auch begegnen. Was ist das für ein Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und ich möchte heute Morgen 4 Antworten auf diese Frage geben. Wer ist dieser Jesus? Er ist der, der uns eine neue Chance geben möchte. Er ist der, der sich uns offenbaren möchte. Er ist der, der uns liebt. Und er ist der, der unser Leben verändern möchte. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Herr? Er hatte einmal zu seinen Jüngern gesagt: Ihr werdet mich alle verleugnen. Und Petrus: Ich nicht. Und Jesus sagt: Doch, gerade du, 3-mal. Und Petrus verleugnet und verleugnet und verleugnet. Und dann geht er aus dem Hof und er darf noch einmal den Blick Jesu erhaschen und er weint bitterlich. Wer ist dieser Jesus, der nach all diesem Verleugnen und nach all diesen Ereignissen da an diesem nebligen Morgen auf seinen Petrus wartet. Wer ist dieser Jesus, der Sündern und Verlorenen nachgeht, bis dass er sie findet? Wer ist dieser Jesus, der so oft an deiner und meiner Tür geklopft hat? Er ist der, der uns eine zweite, eine dritte, eine zwanzigste Chance gibt. Er ist der, der uns liebt, der uns nachgeht, wenn wir es falsch gemacht haben. Er ist der, der an diesem Morgen für Simon Petrus da war. Ihr Lieben, wahrscheinlich könnte man mal theologisch argumentieren, dass, um von Jesus geliebt zu werden, wir Versager und Sünder sein müssen als Voraussetzung. So hat er es doch gesagt, oder nicht? Er hat doch gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin für die Kranken gekommen. Ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen. Ich bin gekommen für die Sünder, um sie zur Buße zu führen. Und so ist ja die Bibel voll von Berichten von Männern und Frauen, die es nicht geschafft haben. Abraham, dieses große Vorbild im Glauben, wurde doch zu dem, der mit Halbwahrheiten sich durchlaviert hat und sagte, meine Frau ist meine Schwester. Elia war doch dieser große Prophet, der in die tiefste Depression verfiel und nur noch sterben wollte. Heute würde man sagen, er hatte Suizidgedanken. Und mit solchen Leuten baut Gott seine Gemeinde. David, der zum Mörder und Ehebrecher wurde. Jona, der von der Berufung weglief. Thomas, der sagte, ich glaube nicht, es sei denn, ich kann meine Finger in Jesu Wundmale legen. Petrus, der Verleugner, und von dir und von mir wollen wir gar nicht reden. Und mit solchen Leuten will Gott seine Gemeinde bauen. Wer ist dieser Jesus? Er ist der, der uns eine zweite Chance gibt. Petrus fischt, und das ja nicht zum ersten Mal. Erinnert ihr euch, wie die Berufung des Petrus anfing? Wie damals so eine ähnliche Situation war, wie Jesus ein Boot brauchte, um zu predigen, und wie er dann, Lukas 5 berichtet das, sich in das Boot des Petrus setzte. Die Predigt ist vorbei, Petrus hat gar nicht zugehört, weil er in der Nacht auch nichts gefangen hatte. Und dann sagt Jesus, komm, werf dein Netz nochmal aus. Und Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, aber auf dein Wort hin, und dann fangen sie so viel Fisch. Übrigens, das ist unser Wochenspruch diese Woche, dass wir, wenn wir das Wort des Herrn hören, unser Herz nicht verstocken. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Petrus damals war einer, der sein Herz nicht verstockt hat. Auf dein Wort hin will ich es wagen. Und jetzt hören sie die Stimme vom Ufer, und dann tun sie wieder, was diese Stimme sagt, auf dein Wort hin. Ob Petrus nicht ein Déjà-vu gehabt hat, als das Netz wieder so voll ist? Da war ich doch schon mal, und uns geht es doch auch manchmal so, da hören wir eine Predigt, da lesen wir einen Bibeltext und auf einmal denken wir, Mensch, da war ich doch schon mal, ich war doch mal schon so weit im Glauben, im Vertrauen, und jetzt bin ich so weit zurückgerutscht, und da hat Petrus ein Déjà-vu. Damals war das in Galiläa, jetzt sind sie wieder in Galiläa. Und Petrus hatte ein Déjà-vu. Wir haben es in der Lesung gehört, dass Jesus am Strand schon ein Feuer, ein Kohlenfeuer, stand im Text, vorbereitet hat, und die Fische sind schon drauf und die Jünger dürfen von den neuen Fischen bringen. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, nur zweimal eine Stelle, wo dieses Kohlenfeuer erwähnt wird. Wisst ihr, wo die andere Stelle ist, wo Jesus so ein Kohlenfeuer, oder wo die Bibel so ein Kohlenfeuer erwähnt? Das ist im Palast, als Petrus friert und sich am Feuer wärmt. Und da kommt diese Magd und fragt ihn, gehörst du nicht auch zu Jesus? Und Petrus verleugnet und verleugnet und verleugnet. Und jetzt steht er wieder an einem Kohlenfeuer. Petrus hat ein Déjà-vu, da war ich doch schon mal. Und dieser Jesus ist da für Petrus den Sünder, den Versager. Und das Wunderbare in der Bibel ist doch, dass wir diese Einladung immer wieder hören. Wir, du und ich, brüchige, schwierige, komplizierte Menschen mit allen unseren Ecken und Kanten, dürfen immer wieder in Anspruch nehmen, zu Jesus zu kommen und ihm unsere Schuld zu bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, sagt uns sein Wort, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und an diesem Morgen war er da für Petrus. Ich finde das tröstlich, dass Jesus nicht nur der ist, der uns eine neue Chance gibt, indem dass er unsere Sünden vergibt. Ich finde das so tröstlich, dass Jesus uns auch in die Berufung zurückstellt. Das haben wir nicht gelesen. Vielleicht habt ihr heute noch Zeit, mal das ganze Kapitel Johannes 21 zu lesen. Da gibt es ja dann das Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Hast du mich lieb, fragt Jesus ihn. Und Petrus antwortet, ja Herr, ich habe dich lieb, und das geht hin und her. Und jedes Mal sagt Jesus, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Petrus, der Versager, wird von Jesus zurückgestellt in seine Berufung. Ich finde das so tröstlich, dass Gott uns nicht abschreibt, sondern dass Gott uns nicht nur vergeben möchte, ihr Lieben, sondern dass er dich und mich gebrauchen möchte mit allen unseren Ecken und Kanten und mit dir und mir seine Gemeinde baut. Was ist das für ein Herr, unser Jesus? 4 Antworten auf die Frage, wer ist dieser Jesus? Er ist der, der uns eine neue Chance gibt. Eine 2. Antwort, er ist der, der sich uns offenbart. Vielleicht brauchst du das heute Morgen, diese neue Chance. Jesus ist da für dich, für mich, und er gibt dir diese neue Chance. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und denkst, Mensch, so oft lese ich in der Bibel und das Wort spricht gar nicht mehr zu mir. Jesus ist auch der Herr, der sich offenbart. Vielleicht brauchst du das heute Morgen, dass Jesus sich dir neu offenbart. Wie kam das dazu? Da kam die Stimme vom Ufer, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist ja manchmal so, da legt Gott, da legt Jesus durch sein Wort den Finger in die Wunde. Ja, nicht um uns weh zu tun, sondern um mit dir und mir über die Probleme unseres Lebens zu sprechen und uns zurechtzubringen. Habt ihr nichts zu essen? Nein, sagen sie. Wir haben nichts gefangen. Werft euer Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr fangen. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Und in dem Moment sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, es ist der Herr. Da gehen ihm die Augen auf, dass wir erinnern uns, es ist früh am Morgen, wir sind am See Genezareth, vor 2000 Jahren, Nebel liegt über dem Wasser, die Jünger draußen auf dem Meer, auf dem See mit dem Boot und am Ufer, diese Stimme, dieser schemenhafte Mann, der da mit ihnen redet. Und als sie diesen Fischzug tun, da erkennt Johannes auf einmal, das ist ja nicht irgendjemand, der da am Ufer steht. Das ist der, der den Blinden die Augen aufgetan hat. Das ist der, der den Tauben die Ohren geöffnet hat. Das ist der, der Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Und Johannes springt fast vor Freude im Boot auf und ruft, es ist der Herr. Jesus ist er, Herr, der sich uns offenbart. Jesus ist der, der sich auch dir und mir durch sein Wort offenbart. Ihr Lieben, die Bibel, ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, ist ja nicht so wie Madame Tussauds in London, so ein Wachsfigurenkabinett, wo wir durch die Räume schlendern und was weiß ich, die Queen treffen oder Michael Jackson oder wen auch immer. Lauter Wachsfiguren. Nein, in der Bibel treffen wir einen lebendigen Gott. Der Gott, der Abraham begegnet ist, dieser Jesus, der mit Petrus und Johannes redet, dieser Jesus ist gestern, heute und morgen und in alle Ewigkeit derselbe. Und jetzt redet er mit uns. Er ist der Gott, der sich uns offenbart. Petrus, als er das hört, was Johannes ihm da sagt, ist so begeistert. Er zieht seine Sachen an und springt ins Wasser und krault ans Ufer. Das ist komisch. Ich mache das anders. Ich gehe in die Umkleidekabine, ziehe meine Sachen aus, die Badehose an und dann springe ich in den Bodensee oder wohin auch immer. Warum zieht Petrus sich vorm Schwimmen an? Weil Petrus das, was Johannes gerade gesagt hat, verstanden hat, der am Ufer, das ist nicht mein Kumpel Jesus, sondern das ist der Herr. Und Petrus möchte nicht in der Badehose vor Jesus erscheinen, sondern er möchte einigermaßen ordentlich angezogen sein. Und so schwimmt Petrus diesem Jesus entgegen. Es ist der Herr. 153 Fische hatten sie gefangen. Wenn man die theologischen Kommentare liest, da gibt es allerlei Spekulationen, was die Zahl bedeutet. Ich denke, sie bedeutet, es war gerade genug Fisch. dass diese Profis gemerkt haben, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Der uns diesen Tipp gegeben hat, das ist nicht irgendjemand, es ist der Herr. Ihr Lieben, wie wunderbar ist das, wenn wir das im Glauben erkennen dürfen. Der, der uns in seinem Wort begegnet, der, zu dem wir nachts in unseren schlaflosen Stunden kommen und ihm unsere Sorgen nennen, der ist nicht irgendjemand, er ist der Herr. Und dieser Herr kann und will sich uns offenbaren. Er offenbart sich denen, die ihn lieben. Er ist der Herr. In einer meiner ersten Gemeinden, ich war noch ganz jung, viele, viele Jahre her, war auch jung in der Gemeinde, ganz neu, da haben mich die Geschwister angesprochen, gesagt, du musst mal einen Besuch machen im Hospiz, da liegt die Schwester so und so im Sterben, geh hin, sag ganz liebe Grüße von uns. Und ich habe mich dann auf die Fahrt gemacht, die Schwester im Hospiz besucht, habe mich vorgestellt, guten Tag, mein Name ist Manfred Müller, ich bin der neue Pastor, und sie guckt mich mit offenem Mund und offenen Augen an und versteht gar nichts. Dann sage ich, ich soll liebe Grüße sagen von Schwester so und so und Bruder so und so, und immer dieser gleiche leere Blick. Demenz, keine Reaktion. Diese alte Frau liegt im Sterben. Als junger Pastor ist man dann einigermaßen verunsichert, was mache ich jetzt hier, was kann ich tun? Ich habe ihr dann eine Frage gestellt, liebe Frau so und so, darf ich Ihnen ein Psalmwort vorlesen, und der gleiche leere Blick. Dann habe ich ihr etwas vorgelesen aus dem Psalm 23, und als ich ihr dann vorlas von diesem guten Hirten, da merkte ich, wie auf einmal eine Aufmerksamkeit über ihr Gesicht huschte, und ich spürte, dieses Wort erreicht sie. Wie kann das sein? Jemand, der im Sterben liegt, wo der Verstand nicht mehr funktioniert, wie kann das sein? Das kann nur darum sein, weil unser Gott ein Gott ist, der sich offenbart. Und vielleicht brauchst du das heute Morgen, dass Gott sich dir neu offenbart. Dann darfst du jetzt in deinem Herzen beten, Herr, sprich ein Wort zu mir. Ich brauche das. Ich brauche das. Wer ist dieser Jesus? Er ist der, der uns eine neue Chance geben möchte, der Sünden vergibt. Er ist der, der sich uns offenbart. Und eine dritte Antwort auf die Frage, wer ist dieser Jesus? Er ist der, der uns liebt. Er wartet auf Petrus und die anderen Jünger an diesem Morgen. Er wartet auf dich und mich. Er ist der, der uns liebt, aber er ist auch der, der unsere Liebe erwartet. Vielleicht lest ihr heute tatsächlich nochmal dieses Kapitel Johannes Evangelium 21. Dieses Gespräch, was jetzt zwischen Jesus und Petrus anfängt. Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Und das geht ja dreimal so, ihr kennt ja den Bericht. Und die Bibel wurde ja auf Griechisch, das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, und manchmal ist das ganz hilfreich, wenn man da so ein bisschen auf Griechisch liest, das mache ich auch viel zu wenig, aber da entdeckt man, dass es hier so einen Wortwechsel gibt, der auffällig ist. Es gibt im Griechischen vier Worte für Liebe, und Jesus gebraucht das stärkste Wort für Liebe. Er fragt Petrus, Simon, hast du mich lieb von ganzem Herzen, mehr als alles andere, mit allem, was du bist und hast, liebst du mich? Und einige von euch kennen mich ja, das mag anderen nicht so klar sein, ich bin ja nicht von hier, nicht aus Süddeutschland, ich komme ja von der Küste, ich bin ja Ostfriese. Und der Petrus antwortet wie so ein richtiger, cooler Ostfriese. So, wir sind ja sehr nüchtern und auch ein bisschen wortkarg wie Ostfriesen. Und so antwortet Petrus. Also stellt euch nochmal vor, die Frage von Jesus, Petrus, liebst du mich mit allem, was du bist und was du hast, mehr als alles andere? Und Petrus so, ja, Jesus, ich mag dich. Und Jesus nochmal die Frage, Petrus, das habe ich nicht gemeint, ich meine, hast du mich lieb, mehr als alles andere? Und Petrus, ja, ich habe dich gern. Und dann dreht Jesus diese Frage um. Und dann fragt er Petrus, bin ich dein Freund, hast du mich gern, magst du mich? Und dann lesen wir, lest es heute mal. Und Petrus fing an zu weinen. Und es sagte, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, ich möchte dich lieben. Nicht mal das kann ich. Nicht mal lieben kann ich dich. Und das ist vielleicht unsere Situation. Vielleicht ist das deine Situation heute Morgen, dass du in deinem Leben zurückblickst und denkst, Mensch, da war mal eine Zeit, da war ich so on fire, da war ich so dran am Herrn, an der Bibel, an der Gemeinde, und diese Liebe ist verschwunden, ist erkaltet. Und vielleicht hast du diese Liebe überhaupt noch nicht gehabt. Und Petrus hat diese Frage von Jesus jetzt vor sich und er antwortet so nüchtern norddeutsch, ja, ja. Aber das reicht nicht. Wenn Jesus dich und mich anschaut, dann schaut er uns mit Augen voller Liebe an, aber er erwartet auch unsere Liebe. Es gibt ja dieses wunderbare Lied, zünde an im Herzen, Herr, das Feuer mir. Herr, schenk mir diese Liebe zu dir. Ganz ehrlich, die fehlt uns doch. Die können wir ja auch nicht aus uns heraus produzieren. Was ist das für ein Jesus? Er ist der, der uns eine neue Chance geben möchte. Er ist der, der sich uns offenbart. Er ist der, der uns liebt. Und er ist der, der auch unsere Liebe erwartet. Wer ist dieser Jesus? Noch eine vierte Antwort auf die Frage, wer ist dieser Jesus? Er ist der, der Leben verändert. Jetzt wird diese ganze Geschichte so wahnsinnig spannend. Dieser Simon Petrus, dieser wankelmütige Kerl, Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus, du bist ein Fels. Auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und dann treffen wir diesen Simon Petrus in der Apostelgeschichte wieder. Und da steht er vor den Autoritäten seiner Zeit als freimütiger Christ und sagt, Leute, urteilt selbst, wem soll ich gehorchen? Euch mit euren menschlichen Regeln? Das ist ja auch in unserem Land immer wieder die Frage, wem wollen wir gehorchen? Irgendwelchen falschen politischen Vorgaben, irgendwelchen Einschränkungen von Versammlungsrechten oder was es auch sei. Wir erinnern uns an die unsägliche Corona-Zeit. Oder Gott. Und da steht der Mann, der vor einer Magd am Kohlenfeuer in die Knie gegangen ist, vor den Machthabern, die das Sagen haben, und er steht wie eine Eins. Wie kann das sein? Weil dieser Jesus ein Jesus, ein Herr ist, der Leben verändert. Und dann wird dieser Fischer zum Hirten. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Da wird dieser Verleugner zum Bekenner. Leute, das macht mir Hoffnung für mein Leben und dein Leben. Dieser Jesus kann auch heute noch Leben verändern. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, das brauche ich, dass mein Leben verändert wird. Und dafür ist Jesus da. Er verändert Leben. Aber er verändert nicht nur Leben, er verändert auch das Ziel unseres Lebens. Ich bin ja Missionsleiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche und der Gründer unserer Arbeit, der rumänische lutherische Pfarrer Richard Wurmbrand, war 14 Jahre wegen seines Glaubens im Gefängnis. 14 Jahre. Und an einem Tag, da kamen dann die Autoritäten zu ihm ins Gefängnis, gesagt, Wurmbrand, du kannst raus, du kannst zu deiner Frau, du willst doch ein Leben leben. Mensch, wir machen dich wieder zum Pastor, wir machen dich zum Bischof, du kriegst alle Ehre und alles, was du brauchst. Ist doch nichts hier für dich im Gefängnis. Okay, sagt er, was muss ich tun? Und dann kamen die Auflagen und die Nacht hat er darüber nachgedacht und es war ein innerer Kampf in ihm und er hat gespürt, wenn ich das jetzt tun würde, würde ich das Entscheidende in meinem Leben verlieren. Die Zukunft der Herrlichkeit bei Jesus und die Gegenwart des Heiligen Geistes heute in meinem Leben. Und er hat abgesagt und er war 14 Jahre im Gefängnis. Wir haben gerade die Neuauflage von diesem Bericht über das Leben von Richard und Sabina Wurmbrand. Man kann das vorbestellen bei Amazon, gefoltert für Christus. Die ganze Geschichte, unglaublich, was dieses Ehepaar durchgemacht hat. Wie kann das sein? Wo kommt die Kraft her? Nicht aus ihren Herzen. Jesus macht stark. Jesus verändert schwache Menschen und macht Bekenner zu ihnen. Simon wird zu Petrus, der Verleugner wird der Bekenner, aber Jesus verändert auch das Ziel unseres Lebens. Ihr Lieben, der Sinn dieses Lebens besteht nicht darin, dass wir das Ding hier so einigermaßen schaukeln. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass wir maximale Annehmlichkeiten in dieser Zeit mitnehmen. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir uns im Hier und Heute bewähren, aber schon den Blick ausgerichtet haben auf die ewige Heimat. Das hier ist nicht alles. Dieses ganze Elend, was uns umgibt, die Leute, die unser Land und die Welt zerstören, ist nicht alles. Alle diese, die jetzt das Sagen haben, die werden schon bald vergehen. Aber unser Herr kommt, um uns zu sich zu holen. Unsere Heimat ist im Himmel. Das ist das, was verfolgte Christen so mutig und stark macht. Ihnen geht es so wie dem Mann, der im Acker diesen Schatz gefunden hat und alles verkauft hat, alles weggegeben hat, nur um diesen Schatz zu haben. Den will er nie wieder loslassen. Die bedrängte Gemeinde weiß, um nichts in der Welt wollen wir die Herrlichkeit bei Jesus verspielen. Wissen wir das noch? Es gibt die Geschichte von einem amerikanischen Missionar, der 40 Jahre in Afrika gedient hat. 40 Jahre. Jetzt war seine Dienstzeit zu Ende, er fuhr mit dem Schiff zurück nach Amerika. New York war schon in der Ferne zu sehen. Und dieser Missionar geht in seine Kabine und denkt, Mensch, was wird meine Gemeinde mir für einen Empfang bereiten? Was wird jetzt gleich passieren? Ich bin so gespannt. Und dann läuft das Schiff so langsam in den Hafen ein. Er sieht viele Menschen an der Kai stehen und warten. Und er sieht die Girlanden und die Blaskapelle und er ist ganz begeistert. Und dann merkt er, als das Schiff am Kai anlegt, dass ein berühmter Großwildjäger von einer vierwöchigen Safari in Kenia zurückgekommen war. Niemand wartet auf unseren Missionar. Und all der Trubel war für diesen Großwildjäger. Nach 4 Wochen kam er zurück. Dieser Missionar hat kaum Geld, er findet irgendeine Absteige, sitzt auf seinem Bett und hadert mit Gott. Lieber Herr, 40 Jahre habe ich dir gedient in Afrika und das ist der Empfang, den du mir bereitet hast, wo ich jetzt nach Hause komme? Und dann ist es ihm, als ob Jesus aus dem Himmel zu ihm spricht und sagt, mein Sohn, du bist noch nicht zu Hause. Das Beste kommt noch. Die ewige Heimat wartet auf uns. Wer ist dieser Jesus? Er ist der, der uns eine neue Chance gibt. Er ist der, der sich uns offenbart. Er ist der, der uns liebt. Und er ist der, der unser Leben verändert. Wer ist dieser Jesus? Brauchst du heute Morgen eine zweite Chance? Dann darfst du wissen, dass wir Sünder zu ihm zurückkommen dürfen. Ja, er freut sich über den Sünder und er sagt, dass im Himmelreich Jubel ist über einen jeden, der den Weg zurückfindet zu ihm. Wer ist dieser Jesus? Er ist der, der sich offenbart. Vielleicht brauchst du das, dass Jesus dir ganz neu begegnet in seinem Wort, dass er dir ganz neu sein Evangelium aufschließt. Er ist der, der dich liebt und der deine Liebe erwartet. Vielleicht brauchen wir das alle, die Erneuerung der ersten Liebe. Er ist der, der Leben verändert. Vielleicht brauchst du das heute Morgen, dass du Jesus dein Leben ganz neu hinlegst und sagst, Herr, jetzt mach doch aus diesem Häufchen Elend noch einmal etwas zum Lobe deiner Herrlichkeit. Wer ist dieser Jesus? Er ist der Herr und er möchte auch Herr in deinem und meinem Leben sein. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir das in diesem Bibelbericht ganz neu entdecken durften, wie du uns nachgehst. Dass du denen, die es versemmelt haben, nicht nur nachgehst, dass du am Ufer auf sie wartest, dass du Frühstück für sie vorbereitest, dass du das ganze Treffen arrangierst, Herr. Wir staunen. Und wir wollen dich bitten, Herr, auch über dem Versagen und über der Schuld unseres Lebens. Vergib du uns, Herr. Und ja, Herr, wir brauchen auch diesen Neuanfang. Und wir brauchen es auch, Herr, dass du uns ganz neu einsetzt in unsere Aufgaben in der Ehe, in der Kindererziehung, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde, wo es auch sei, Herr. Wir haben uns nicht bewährt. Wir haben vieles falsch gemacht. Danke, dass du uns nicht abschreibst. Und Herr, wir bekennen dir, dass uns gar manches Mal dein Wort verschlossen bleibt, dass wir die Seiten durchblättern, dass die stille Zeit so gar nicht still ist, dass die Gedanken überall hin rasen, die Nachrichten schon auf uns eintrommeln. Herr, wir können nicht leben ohne dein Wort. Wir können nicht leben, ohne dass du in unser Leben hineinsprichst. Wir bitten dich, Herr, dass du uns immer wieder zeigst, wer du bist und dass du dich uns offenbarst durch dein Wort, auch durch die Gemeinschaft, dass wir einander zu Seelsorgern werden können, auch im Gebet füreinander da sein dürfen. Herr, mach du uns stark, zeige du dich uns. Danke, dass du uns liebst. Uns geht's wie Petrus, wir haben gar nicht diese Liebe in uns. Bitte, Herr, schenke es, dass wir zu solchen werden, die wirklich dich von ganzem Herzen lieben, mehr als alles andere in dieser Welt und was diese Welt zu bieten hat. Danke, Herr, dass du Leben veränderst. Veränder mein Leben, veränder unser Leben. Und lass unser Leben etwas sein dürfen zum Lobe deiner Herrlichkeit. Ja, Herr, wir wissen, wer du bist. Du bist der Herr. Sei Herr auch in meinem Leben. Amen. Ich möchte euch mitnehmen jetzt noch auf eine weitere Reise. Und jetzt geht es ganz weit hinaus. Und zwar in die Länder der Verfolgung, dort, wo Christen bedrängt werden, unter großem Druck stehen. Und wir haben ja die kleine Szene am Bodensee, nein, am Galiläischen Meer verlassen, mit dem Nebel, mit dem Frühstück. Wir haben dort die sieben Jünger getroffen, Petrus und Thomas und Nathanael, Jakobus und Johannes und zwei weitere. Und was wir gar nicht gesagt haben, ist, was an dem Morgen dort begonnen hat, ist eine unglaubliche Bewegung durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Diese gewaltige Jesusbewegung. Ich finde das so toll, wie die Bibel auch mit Chiffren arbeitet. Das waren die Namen der Jünger und zwei weitere. Finde ich gut, da ist Platz für mich, da ist Platz für dich. Da dürfen wir unseren Namen eintragen. Wir sind Teil dieser weltweiten Jesusbewegung. Und durch die Jahrhunderte gilt für die Jesusbewegung, sie ist eine Bewegung im Schatten des Kreuzes. Jesus-Nachfolge ist Nachfolge im Schatten des Kreuzes. Ich habe den Gründer unserer Arbeit, Pfarrer Richard Wurmbrand, erlebt, 14 Jahre weggesperrt. 14 Jahre im Gefängnis, in irgendeinem Kerker, Verlies, Dunkelhaft, Folter, Einzelhaft, das ganze Programm. 14 Jahre und doch hat Gott ihn hindurchgetragen. 14 Jahre und nach diesen Jahren im Gefängnis berichtet er davon zusammen mit seiner Frau, wie Gott ihm die Kraft gegeben hat, gefoltert für Christus. Ja, und die ganze Geschichte zeigt uns, dass hinter dem ganzen Leid der Herr Jesus stand, der hindurchgetragen hat. Und auch das habe ich einmal erlebt. Ich habe eine Frau, die sehr gelitten hat, im Krankenhaus besucht und sie hat als alte Frau mit dem ganzen Leid Kriegswitwe mir gesagt, das habe ich erleben dürfen. Gott hat mir nicht das Leid erspart, aber er hat mich immer hindurchgetragen. Das ist die Erfahrung vieler Christen in der Verfolgung. Davon hat Wurmbrand in unzähligen Gottesdiensten überall rund um die Welt berichten dürfen. Auch das finde ich erstaunlich, auch das erleben wir bis heute. Wie Gott die Begrenzungen und Mauern auch schieben kann. Das Regime, das diesen Mann 14 Jahre weggesperrt hat, ist untergegangen, gibt es nicht mehr. Rumänien ist ein freies Land, Ceausescu und die Namen sind vergessen, Sowjetunion zerbrochen. Aber die Stimme der Märtyrer, die Stimme der treuen Zeugen, die ist weiter zu hören. Wir können Menschen wegsperren, wir können Bücher verbrennen, aber das Evangelium kann niemand aufhalten. Die verschlossenen Länder, Länder des Islam, kommunistische Länder, hinduistische Länder, Indien zum Beispiel, all diese Länder werden doch erreicht von Jesus und seinen Boten. Diese gewaltige Jesusbewegung geht heute weiter in unserer Zeit und wir sind Teil dieser Bewegung. Ihr betet für Missionare, ihr gebt für Mission. Ihr betet auch für die verfolgte Gemeinde weltweit. Gott baut sein Reich zum Beispiel in Ländern wie Nordkorea, wo die Gemeinde unglaublich leidet, wo alle Menschen in erbitterter Armut, in bitterer Armut leben, aber besonders die Christen natürlich zudem noch in den Lagern stecken oder ermordet und gefoltert werden. Wo die Bevölkerung gezwungen wird, in bizarren Riten quasi einen religiösen Bezug zur Elite ihres Landes zu haben, Statuen zu verehren. Erschütternd, wenn man das erlebt in Nordkorea, fast wie aus dem Buch Daniel. Und doch gibt es diese paar Christen, diese kleine Gemeinde, die das Licht des Evangeliums noch in die letzten und dunkelsten Ecken dieser Erde
bringt. Dieser kleine Haufe von treuen Christen, die durch die Jahrhunderte alle Systeme überwunden haben, das wird auch bei uns so sein, all die, die sich jetzt so groß vorkommen, werden untergehen. Aber die Gemeinde wird nicht untergehen, nicht einmal die Pforten der Hölle werden diese Gemeinde überwinden. Und dann die Stimme der Märtyrer, das Zeugnis der treuen Glaubenszeugen. Kolumbien, das ist eine ganz verrückte Situation, so eine Mischung aus Kommunismus und Terrorismus, diese Bewegung leuchtender Fahrt, die FARC-Terroristen, die eigentlich schon kaputt sind, aber doch noch ihr Unwesen treiben, oft ihre Arbeit mit Drogen finanzieren. In den Gebieten, wo die FARC den Einfluss hat, ist sie so eine Art lokale Regierung. Das heißt, wenn man eine Garage bauen will, dann geht man nicht zum Bauamt, sondern sozusagen zu den Terroristen und sagt, ich möchte eine neue Garage bauen, kriegt seinen Stempel auf irgendeinem Papier, muss irgendwas bezahlen und so funktioniert das da. Da gab es diesen Pastor, ich habe seine Frau kennengelernt, Gloria, der hat gesagt, er würde gerne einen zweiten Gottesdienst haben und ging zu den Terroristen, um das sich genehmigen zu lassen. Und die haben gesagt, schwierig, kompliziert, müssen wir uns überlegen, wir kommen auf dich zurück. Sie kamen dann ein paar Tage später auf ihn zurück mit einem Motorrad, kamen zwei, einer fuhr, der andere hatte ein Gewehr und der Pastor wurde erschossen. Das ist die Realität in vielen Ländern dieser Welt. Und dann habe ich Daniel kennengelernt, den Sohn dieses Pastors, und er hat mir erzählt, ich habe den Gürtel von meinem Papa genommen und die Uhr, wenn ich mal groß genug bin, will ich in seine Fußstapfen treten. 9 Jahre, Daniel. Und dann denke ich, ach Herr, lass mich an dich glauben, wie so ein Daniel. Was haben diese Christen uns voraus? Dass sie das so eindeutig verstanden haben, es geht nicht um das in dieser Welt, sondern wir haben einen höheren Auftrag. Wir haben ein ganz anderes Ziel. Und es braucht Männer und Frauen, jung und alt, die wie Daniel sagen, wenn einer fällt, ich stelle mich in den Riss. Ich bin im Glied, ich bin dabei, ich fülle die Lücke. Das war so wunderbar bei Mose, dass er so einer war, der in den Riss trat. Aber Gott sucht auch heute Männer und Frauen, die in den Riss treten. Lasst uns solche sein, in unserer Zeit, auch für die verfolgte Gemeinde, die im Gebet eintreten für diese bedrängten Brüder und Schwestern. Kommunistische Welt, Nordkorea, Kolumbien, die ganze Welt des Islam, über 50 Länder. In keinem dieser Länder gibt es Religionsfreiheit. Und doch baut Gott da seine Gemeinde. Besonders krass ist uns natürlich gerade die Situation im Iran vor Augen. Was ist das für eine Religion, die kaltblütig Zehntausende ihrer eigenen Brüder und Schwestern bereit ist zu ermorden, nur um diese Macht nicht loszulassen? Was ist das für ein Krampf auch in unserem Land, wenn sich Männer und Frauen, die einflussreiche Positionen innehaben, nichts zu sagen haben, keine Lösungen bieten, so verkrampft an der Macht festhalten? Und doch steht über der islamischen Welt die unglaubliche Verheißung des Bundes, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wer bringt diesen Menschen in den Ländern des Islam das Evangelium? Wer bringt oft unter Lebensgefahr in diese verschlossenen Länder die frohe Botschaft von Jesus? Wem liegen diese Muslime am Herzen? Uns? Das ist doch unser Auftrag, sagt Jesus nicht zu uns. Ihr werdet meine Zeugen sein, fangt an in Riedlingen und in Baden-Württemberg und in Deutschland und bis an die Enden der Erde. Ist das nicht unsere Berufung? Und mich bewegt das immer wieder, wenn ich dann Männer und Frauen, jung und alt, kennenlerne, die diese Berufung annehmen, die dorthin gehen, um die Hoffnung, die diese Welt überwindet, um die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, weiterzugeben. Und gerade in der muslimischen Welt ist das oft lebensgefährlich. Aber wie wunderbar ist das, wenn man das dann erleben darf, wie Christen zum Beispiel aus dem Iran, wenn Muslime zum Beispiel aus dem Iran zu Christus durchbrechen und diesen Glauben in Jesus Christus finden, in der Taufe das alte Leben hinter sich lassen und neu durchbrechen zu einem Leben in der Nachfolge. Was für eine Freude. Wie kommt es dazu? Was ist das Geheimnis? Ihr Lieben, das Geheimnis der Gemeinde ist das Gebet. Wir haben ja dieser Welt gar nichts entgegenzusetzen. An unserer Kraft ist ja gar nichts gelegen. Aber wir dürfen auch mit all den Anliegen unseres Landes, und da gibt es ja leider so unendlich viele, dürfen wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, jetzt mach du, schenk du doch nochmal auch in unserem Land ein Hören auf dein Wort. Schenk du doch auch mal in unserem Land nochmal eine Ethik und eine Vernunft, die sich bewährt. Schenk du doch auch in unserem Land nochmal einen Aufbruch. Und es gibt Christen, die das tun für den Iran und die beten für ihre muslimischen Mitbewohner und Mitbürger. Und da schenkt Gott solche Aufbrüche. In diesem System, das so unüberwindbar ist, warum wollen wir dann resignieren in unserem Land? Es ist ja dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wir reisen weiter. Die islamische Welt verlassen wir nach Indien. Der Hinduismus, eine dunkle Religion, wenn man sich die Tempel anguckt mit den Darstellungen dieser auf uns dämonisch wirkenden Bilder und Figuren. Auch bei den Hindus oft ein angstbesetzter Glaube. In ländlichen Gegenden noch vielleicht sogar mit Menschenopfern, um eine bessere Ernte zu haben. Diese Festschreibung von Menschen als unberührbar in irgendwelchen Kastensystemen weggesperrt. Aber das ist ja nicht die Sicht der Bibel, die Sicht der Bibel ist ja Evangelium, ist ja Hoffnung. Wer bringt diesen Menschen das Evangelium? Und dann ist es die kleine Gemeinde in diesem, ist ja das größte Land jetzt, Indien, 1,5 Milliarden Menschen, hat China überholt. Und die kleine Jesusgemeinde in diesem riesigen Subkontinent, die das Licht des Evangeliums hinausträgt. Ihr Lieben, ich habe von der großen Missionsbewegung gesprochen, die damals mit diesen 7 Jüngern, 2 Namen haben wir nicht, dein Name und mein Name darf in der Geschichte auftauchen. Diese Jesusbewegung durch die Jahrhunderte, wir sind Teil davon. Betet für Missionare, betet für diese verschlossenen Länder und wer weiß, vielleicht ist jemand von uns berufen zu gehen. Im Livestream bist du berufen. Wir sind alle miteinander berufen zu beten, zu geben für die Aufgabe der Mission. Und die Christen zahlen einen hohen Preis. Ich denke an Projekte, die wir als Hilfsaktion Märtyrerkirche unterstützen, wo nach einer Naturkatastrophe in Vietnam allen geholfen wird, aber die Regierung zu den Christen spöttisch sagt, euch kann ja euer Gott helfen. Ja, aber der kann auch helfen. Und dann können wir da nachts Reislieferungen weiter in diese Dörfer transportieren. Wir können Männern und Frauen medizinisch helfen. Ein lieber Freund in Nigeria, der bei einem Anschlag brutal verletzt wurde, der durch Spenden dann medizinisch sehr gut behandelt werden konnte. Und dann hat Gott in sein Leben hineingesprochen und er ist voller Liebe, trotzdem ihm das passiert ist. Er hat gesagt, betet für meinen Sohn. Was ist mit seinem Sohn? Sein Sohn hat gesagt, ich will Soldat werden, Papa. Und wenn ich groß bin und Soldat bin, dann will ich alle Terroristen erschießen. Und der Papa sagt, betet für meinen Sohn. Heute sagt sein Sohn, ich möchte Arzt werden, damit ich Menschen wie dir helfen kann. Unser Gott ist ein Gott, der Leben verändert, der auch dein Leben und mein Leben verändern kann. Und unser Leben soll doch auch etwas sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Wir helfen in diesen Ländern den vielen Kindern, die ihre Eltern verloren haben, mit Stipendien, mit Plätzen in Internaten oder Waisenhäusern. Ja, und wir möchten Mut machen, für die Länder der Verfolgung zu beten. Und das ist die Einladung an uns. Nehmt gerne das Material mit, wenn ihr im Livestream seid, schaut gerne auf unserer Internetseite hmk.org und dann lasst uns zu solchen werden, die in den Riss treten, die beten für die Brüder und Schwestern in der Verfolgung, aber lasst uns auch zu solchen werden, die von ihrem Vorbild lernen. Und die Frage an uns ist ja, was darf uns unser Glaube kosten? Ist das, wofür wir leben, wert auch dafür zu leiden? Und Petrus und Johannes und Jakobus und die vielen treuen Zeugen durch die Jahrhunderte würden aufjauchzen und ja sagen, ja, es ist wert, dafür zu leiden. Es ist wie dieser Schatz im Acker. Ich gebe alles dafür her, wenn ich nur bei Jesus sein darf und einmal in dieser herrlichen, ewigen Zukunft ankommen darf. Herzlichen Dank, wenn ihr mitbetet. Ganz herzlichen Dank, dass ich euch wieder mit hineinnehmen durfte. Und jetzt wollen wir miteinander das nächste Lied singen. Auf dein Wort will ich trauen.
Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.